Okay. Willkommen zurück zu der Folge über Kelloggs. Nein. Noemi hat erklärt, dass Kelloggs Müsli ist erfunden worden, für das Leute aufhören zu masturbieren. Look it up. Livia.
Ich bin Noemi.
Und das ist Scheiterhaufen, unser Hexen-Podcast.
Für alle, die sich für Hexen interessieren, Hexen sind
und Hexen wollen werden. Heute in unserer vierten historischen Folge.
Es ist unsere vierte, ja.
Unsere vierte historische Folge. Über was reden wir heute?
Über the devil
himself.
Ja.
Crazy. Ich bin so gespannt auf die Folge.
Oh mein Gott. Ich hoffe, ich kann liefern.
Just give me the juicy details.
Ich will.
Ich meine, wir haben jetzt so lange davon geredet, dass es so eine krasse sexuelle Fixierung gegeben hat.
Ja.
Und heute finden wir raus, was das eigentlich die Fixierung so für Früchte gedreht hat.
Hey, vielleicht finden wir das raus. Das wäre natürlich das Beste, was uns könnte passieren. Aber es ist... Die ganze Geschichte ist mega confusing.
Ja.
Und ich finde sie... es also ist nicht mehr. So einfach zum Verstehen, um was es da eigentlich geht. Also ich kann gerade mal als erstes sagen, der Teufel ist der Top Player Number One in der ganzen Hexengeschichte. Für die Christen und vor allem für den Heinrich Krömer in seinem Bestseller Hexenhammer.
50 Shades of Grey, was? Ah, nein.
Sorry. Ja, ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr schon die anderen Folgen gehört habt, dass der Hexenhammer tatsächlich wirklich ein Bestseller in dem Sinne war im Spätmittelalter. Es ist von einem Mönch geschrieben worden und er hat dort innen verzapft, was Hexen sind, was sie machen und warum man sie muss umbringen und auch noch wie. Und ja, und das haben viele Gelehrte gelesen. Und nicht natürlich alle Bauern und alle Frauen und so, weil viele Leute haben gar nicht lesen und so. Das Buch war immer noch wahnsinnig teuer gewesen. Aber irgendwie hat sich die ganze Hexengeschichte oder Hexenidee trotzdem mit der Bevölkerung halt auch ausbreitet. Und es hat aber gleichzeitig auch so eine gelehrte Schicht gegeben, die sich ganz gut auskennt hat mit diesen ganzen Dämonologie-Lehren und mit diesen ganzen Teufelslehren. Weil es ist wirklich komplex. Ich habe das vor ein bisschen im Witz gesagt, aber schon auch so gemeint, es sind ganz viele verschiedene so Wechselwirkungen, die der Heinrich Krömer vermutet, zwischen Dämonen und Frauen und wie sie verführt werden und wann. Ich kann einfach mal vorlesen aus dem Hexenhammer, einfach aus seinem Inhaltsverzeichnis. Das hilft vielleicht ein bisschen, um zu sehen, wie wichtig das ist. Der Hexenhammer, erster Teil. Zuerst kommt das Vorwort. In dem Vorwort gibt es Unterkapitel. Ob es Zauberei gebe, erste Frage. Ob der Dämon mit dem Hexer mitwirke, zweite Frage. Ob durch Inkubi und Succubi Menschen gezeugt werden können, dritte Frage.
Das weirdly sind... specific, aber okay.
Ja. Also es geht da schon um Spermien. Dämonen und Teufelsspermien. Inkubi und Succubi und ob aus dem Menschen entstehen, wenn die bösen Geister mit Frauen Sex haben. Spoiler, nein, aber gruselige Zwischentiere. Kind mit Fischschwanz oder...
Oh mein Gott, also ja. Mehr Jungfrauen.
Do I hear mermaids?
Mein Gott.
Ja. Von welchen Dämonen derartige, nämlich das Inkubat und das Succubat, verübt wird? Vierte Frage. Woher die Vermehrung der Hexenkünste stamme? Fünfte Frage. Über die Hexen selbst, die sich den Dämonen unterwerfen? Sechste Frage. Ob die Hexe die Herzen der Menschen zu Liebe oder Hass reizen können? Siebente Frage. Bla bla bla. Also, wie ihr seht, sie kommen überall und immer wieder vor. Und es ist wirklich so ein bisschen komplex, weil der Heini... Oh nein, ich habe mich jetzt gegen entschieden, immer Heini zu sagen. Weil der Heinrich auch zum seine abstrusen Argumente und der Mauer verschiedenste Bibelstellen zitiert. Und es geht auf und ab. Und let me break it down. Ich mache es ganz kurz. Es geht um Sex und es geht um den Teufel.
Okay.
Und es wird davon ausgegangen, dass man zum Hexen muss man vom Teufel verführt worden sein, was ganz schön in unsere vorherige Folge auch nochmal ein bisschen reinspielt, nämlich die Rolle von Männern. Der Teufel ist natürlich kein Mann, sondern er ist das Böse in sich, aber in dieser Vorstellung hat er immer einen Penis. Also irgendwie...
Das ist eigentlich schon noch interessant.
Und er hat Sperma.
Das ist eigentlich extrem interessant, dass irgendwie nicht eine Frau ist, die so mega böse ist, sondern dass es auch ein Mann ist.
Es ist, ja, also es ist ja sicher
nicht... eine Art von Mann.
Eine Art von Mann. Und er tut ja die Frauen zu sich ziehen.
Mhm.
Er tut sie gewissermaßen verarschen und durch das bekommen sie ja dann auch erste Kräfte. Mhm. Also Frauen sind ganz normale Frauen.
Sie ohne Kraft, also sind ja Frauen, ja.
Sie sind einfach nur Frauen.
Genau. Ja.
Und dann kommt der Teufel und er...
Hallo.
Und er tut sie verführen, wirklich schlichtweg, also ganz so wie es gemeint ist, verführen. Und nachher bekommen sie die Macht, um sich schlecht benehmen und Schaden zufügen.
Eine Frage, die vielleicht vorgreift.
Mhm.
Bekommen sie die Macht durch sein Sperma?
Hey, das weiss ich einfach nicht so genau. Also es muss passieren, damit du eine Hexe sein kannst.
Also das ist ja schon auch interessant. Ja, wieso nicht, wenn du irgendwie so bildlich schaust, okay, was passiert denn während dem Sex? Es ist ja wie eine Art Schwängerung.
Ja, es kann ja, oder? Sogar Wissen könnte ja daraus entstehen.
Ja, also dass quasi der Teufel als Hex mit seiner Bösheit
schwängert. Genau, weil, also wir haben ja auch schon gehört, die anderen Folgen, es hat ja Zauberei sowieso gegeben. Also man hat ja können Sachen herausfinden,
ja,
heilen, wie der Hans Jolly. Ja, man konnte heilen und Sachen herausfinden und man hat ganz viele Sachen können machen, aber die bösen Sachen, die sind logischerweise vom Teufel gekommen. Und aber auch dann ist es immer noch zum Beispiel, wenn du einfach nur zugegeben hättest, ja, es stimmt, ich habe die Kuh vergiftet. Ich wollte dieser Kuh Schaden nehmen. Dann war das ein normales Delikt gewesen. Aber wenn du sobald du zugegeben hast, ja, ich habe den Teufel getroffen und wir haben eine fun time zusammen gehabt. Sobald das passiert ist, bist du tot gewesen. Also bist du eigentlich wirklich zum Tode verurteilt gewesen. Und es ist schon eben wie eine Schwängerung, du hast recht.
Aber das, also, es ist ja auch durchaus interessant, dass ja zum gleichen Zeitpunkt die ganze westliche Gesellschaft mega besessen ist mit der Reinheit von Frauen und sexueller Reinheit und so.
Total.
Wo ja dann in diesem Delikt auch zusammenkommt, nicht nur Bösheit und so, das man auf Englisch würde Wickedness nennen, sondern dass es auch immer mit der sexuellen Verunreinigung muss Hand in Hand gehen, für das es wirklich zählt.
Total. Ja, und auch im Umkehrschluss, dass wenn du halt dich nicht so benommen hast, wie ein gewisses Ideal vorgeschrieben hätte oder wie die Gesellschaft vielleicht einfach am liebsten dich gehabt hätte, aus verschiedenen Gründen, einfach brav und unterwürfig, dass dann auch immer der Umkehrschluss auch sofort war, ist, oh, du hast müssen Sex gehabt mit dem Teufel.
Stimmt.
Oder?
Das ist so der einzige Grund, wieso das so etwas könnte passieren.
Ja, und wenn du nicht machst, was ich sage, wenn du dich wehrst gegen mich, dann bist du sowieso auch eine Hure, wo Sex hat mit dem Teufel. Es ist, du kannst nicht einfach ein Mensch sein, wo sich für dich einsetzt oder so.
Mhm.
Which is a lot.
Mhm.
Ja, wir fragen uns natürlich, wie ist das verstanden gegangen mit dem Teufel? Ich meine...
Also das interessiert mich schon mega, ja.
Oder?
Also...
Ja.
So ein kinky Shit.
Ja, es wird jetzt ganz, ganz...
Es wird jetzt explizit.
Es wird explizit.
Lass uns nicht mit deinen Achtjährigen.
Wir befinden uns wieder mal in toller Orbit von einem einzelnen Mensch. Das ist ein Psychiater.
Mm.
Und ich will jetzt sagen, wo nach seiner Pensionierung, aber vielleicht stimmt das auch überhaupt nicht. Ich habe immer das Gefühl, nach der Pensionierung macht man so Sachen. Alle Kriminalia-Akte über die Hexenverfolgung in Basel durchgelesen hat.
Mm.
Und zwar mit dem Fokus von Sex mit dem Teufel und der Sodomie. Weil das ist auch immer wieder vorgekommen. Das hat jetzt aber nichts mit unserem Thema zu tun. Und der liebe Mann Der hat geheißen Dietegen Guggenbühl. Das Buch heißt Mit Tieren und Teufeln, Quellen und Forschungen zur Geschichte und Landeskunde des Kantons Basel-Landschaft, Band 79. Hat er dürfen veröffentlichen. Wir sind mal total gespannt. Und wir lesen vor von der Dilke Glaserin, erzähle ich euch zuerst, das ist 1532. Sie erzählt, also sie wird festgenommen und sie erzählt während der Befragung als erstes, dass ihr Mann seit 25 Jahren tot ist. Mhm. Und sie 6 Kinder mit ihm gehabt hat.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Und sie hat die alle müssen füttern und es ist einfach wahrscheinlich richtig tough gewesen. Sie kommt nicht aus gutem Verhältnis.
Sie kommt aus Basel?
Ja.
Aus der Stadt?
Das weiß ich nicht. Okay. Nein, ich glaube Land.
Okay, ja.
Es sind nicht tolle Verhältnisse. Mhm. Sie ist sehr arm. Und sie hat einen Hof gehabt, eigentlich. Und sie hat den Hof aber nicht können halten. Sie hat nicht selber können bewirtschaften und sie hat aber auch niemanden können zahlen, der ihr hätte können helfen. Ihre Verwandten haben ihr nicht geholfen. Kurz und gut, es war eine Scheiss-Situation.
Cool.
In der sie gelebt hat. Dazu hat es natürlich auch noch keine Sozialhilfe gehabt, oder gegeben.
Also sie war eigentlich einfach alleine, sie musste den Hof schmeissen und hat 6 Kinder gehabt.
Ja. Ja.
Okay.
Genau. Und so ist es halt so gewesen, und das erzählt sie, dass sie in solcher Widerwärtigkeit und Verzweiflung gekommen ist, dass sie vermeinte, sich selbst zu töten. Also sie hat sich überlegt, Selbstmord zu begehen. Aber Gott hat sie mit seiner Gnade bedacht und hat ihr mitteilt, dass sie es unterlassen sollte. Also sie hat eine recht hoffe Zeit gehabt, nehmen wir aus dem. Und sie hat aber trotzdem sich irgendwie können halten. Und dann sieht der Teufel in eins Jünglingsgestalt zu ihr kommen und gesprochen.
Itze.
Dilke, das ist sie. Wie kommt es, dass du dich so übel gehebst? Wie kannst du also tun? Willst du dich an mich kehren und tun, was ich dich heißen? So will ich dir und deinen Kindern Essen und Trinken genug geben. Und darfst nicht werken. Und als sie auf mich solches fragte, wer er wäre und wie er hieße, also der Teufel ist um die Ecke, in einer Jünglingsgestalt. Oh la la. Und er hat gesagt, Dilke, was machst du da?
Wieso geht es dir so scheiße?
Ja.
Ich verstehe das nicht.
Es könnte besser sein.
Weißt du, der Markt regelt das. Nein.
Ja, genau. Ja. Etwas so. Und er so, lass zu. Anscheinend hast du es nicht im Griff, aber ich kann dir schon helfen. Ich gebe dir Essen und Trinken und deinen Kind geht auch. Und wir reden hier von Essen und Trinken und nicht irgendwie ein Villa mit
10 Pferden. Nein, es ist einfach so. Sie überlebt. Nein, also.
Es ist die Lebensgrundlage.
Ja.
Ja. Und dann hat sie gefragt, wer ist er, also wer er sick und wie er heisst. Und übrigens, ich lese euch da vor, und es ist alles mittelhoch, also spätmittelalterliches
Hochdeutsch. Merci, Noemi. Danke.
Merci. Es ist schwierig. Ich mache es sicher nicht gut. Gut. Ja, hat er ihr geantwortet, er sei der Teufel. Er ist gerade damit rausgerückt.
Also er hat nicht irgendwie gesagt, ja, ich bin der Peter aus Laufen. Er hat gesagt,
er sei der Teufel und heiße Frank. Teufel haben immer schöne Namen gehabt, muss man sagen.
Ja.
Ja, sie haben immer irgendwie geheißen. Ich habe auch gedacht, er heisst einfach der Teufel, aber nein, er ist der Teufel und heisst Frank oder Hans-Peter oder...
Oh mein Gott, das ist ja mega lustig.
Oder?
I knew the devil was a white man.
Ja. Ja, ein schöner auch noch, ein schöner Jüngling.
Ja, aber er könnte ja irgendwie aussehen, es gibt ja auch andere Accounts, wo er irgendwie aussieht wie ein Geiss. Oder? Ja. Also, so...
also wenn er verführt, dann ist er meistens schön und jung.
Ja, das macht Sinn.
Und dann auch andere treffen, nicht immer.
Ja.
Aber ja, ja, logisch, es macht Sinn, zum Lust haben ist es auch besser, oder?
Genau.
Ihr ist auch so freundlich zugesprochen und auch so gut zugesagt, dass sie sich ihm ergeben. Und Gottes aller Heiligen und allem so Gott anhängig verleugnet, sich seinen Willen und Dienst begeben und ihn zu einem Buhlen angenommen und erkoren, er habe ihr aber seine Zusage nicht erstattet. Also,
das habe ich nicht ganz gecheckt, ja. So, ach, ich habe zwar auch mal 3 Semester lang mit du Hochdeutsch gehabt, aber irgendwo in der Mitte habe ich glaube abgehängt.
Also, er hat ihr so freundlich zugesprochen und so viele schöne Sachen gesagt, dass sie gesagt hat, ja, wahrscheinlich Tilke. Und dass sie sich ihm ergeben hat, also sie haben Sex gehabt. Und in dem Zug, das passiert dann auch meistens gerade noch.
Also gerade so nachher quasi, wenn sie so im Afterglow im Bett liegen, ist ja. Im Zug.
Ja, ja.
Wenn sie zusammen die Zigarette rauchen.
Ja. tut sie dann auch immer gerade noch Gottes aller Heiligen und allem so Gott anhängig. Also allen anderen Dudes und Chicks aus dem Christentum so, tut sie verlügen.
Okay.
Mhm. Sie sagt, I don't know you anymore. Tut sich in seinen Willen und seinen Dienst begeben und tut ihn annehmen als ihren Chef sozusagen. Und dann. Aber dann erhabe ich ihr, ob er seine Zusagen nicht erstattet. Das, was er verspricht, bekommt man nie.
Das ist hure gemein.
Ja.
Aber sorry, das ist. Also, das habe ich nicht gewusst. Ich denke, der Teufel gibt ihm dann die Sachen dafür auch.
Mm-mm.
Oh mein Gott!
Mm-mm. Es ist.
Wow!
Mach einfach keinen Deal mit dem Teufel, weil er lügt nur.
Was? Sorry, das ist so. Ich weiß nicht, wieso das mich das jetzt so fest überrascht. Aber bis jetzt wirklich stehen hat, glaubt, du machst einen Deal mit dem Teufel, aber das ist dann dafür auch irgendetwas wert?
Nein, nein. Das hat es, glaube ich, auch zu attraktiv gemacht. Weil ich meine, weißt du, wie viele Leute haben nichts essen gehabt und.
Yeah.
Die hätten alle an den Teufel angegriffen, wenn sie gedacht hätten, dass ihnen etwas bringt. Mhm. Nein, der Teufel ist voll der Sack und er gibt dir nichts am Schluss.
Das ist ja crazy.
Ja, also das ist recht. Ich habe Tilke Glaser ausgewählt mit dem kleinen. Mit dem kleinen Exkurs, weil sie eine ganz klassische Teufelsbegegnung beschreibt, die immer so ein bisschen abläuft bei den meisten. Wie so Treffen eigentlich zustande kommen. Eben, der Teufel ist oft voll attraktiv und sexy und kommt um die Ecke und lockt mit Geld. Das ist meistens Geld oder Essen und Trinken, halt einfach das, was wirklich fehlt diesen Frauen. Mhm. Die Frauen willigen dann darauf ein und werden aber betrogen.
Vom Teufel.
Vom Teufel. Das Geld, das er ihnen gibt, manchmal gibt er ihnen auch noch etwas in die Hand,
mhm.
verwandelt sich dann, sobald er weg ist, in Laub. Gras oder auch Pferdekot. Ja. Also es ist,
oh,
du denkst,
Gott.
Es ist es.
Ja.
Nachher verschwindet er, nachher verwandelt es sich.
Oh.
Ja. Der Vertragsabschluss zwischen Teufel und Hex wird damals auch noch mit Blut von der Hex besiegelt. Mhm. Zum Beispiel Blut aus dem Finger, kann aber auch Menstruationsblut sein.
Oh.
Mhm.
Und ist das, wenn das heißt Vertrag, ist das ein richtiges Papier? Oder ist das einfach so?
Nein, es ist, glaube ich, mehr so... geistig.
Okay.
Also sie, ja. sie willigen einfach ein ja. und amix tut sie noch Blut geben für das. Aber ich glaube nicht, dass sie tatsächlich ein Papier gesucht haben, weil sonst hätte man ja auch immer können sagen, oh, du findest ja das Papier nicht, ich bin kein Hex.
Ja.
Das war ja auch ein Beweisstück gewesen, das immer gefällt hätte.
Ja, also in England, so. In England und Amerika hat es ja The Devil's Book gegeben.
Mhm.
Und dann ist es ja wieder darum gegangen, dass du hast zugegeben, dass du deinen Namen im Teufel sein grosses Buch erschienen geschrieben.
Ah, oh, echt?
Und das hast du natürlich nicht gehabt, das Buch, sondern der Teufel hat das Buch gehabt. Aber du hast deinen Namen im Blut in das Buch hineingeschrieben.
Ah, oh, gut, vielleicht hat der Teufel den Vertrag, das kann sein. Aber sie haben sicher keinen.
Ja, nein, also da hat er es ja gesagt, weil das,
ja.
darum hat es mich interessiert, ob das in der Schweizer Hexenkultur auch so ein Ding ist, dass es wirklich einen Vertrag gibt, weil in der anglosächsischen Kultur hat es das gegeben.
Krass.
Aber,
Bin mir nicht sicher.
Ja.
I'll look it up. Aber ja, sie haben gesagt, okay, ich mache, was du sagst, dafür bekomme ich Essen oder Geld. Und dann hat es Sex gegeben. Und ja, sie haben dann Sex gehabt und was alle Damen berichtet haben, ist, dass der Teufel einen kalten Samen gehabt hat. Und an dem hat man erkannt, dass es, oh nein, gar kein sexy Jüngling war, sondern halt wirklich tatsächlich der Teufel. Weil er hat ja Menschengestalt gehabt.
Ja.
Ja.
Aber sorry, ich habe das nicht vorher gecheckt. Also ich weiss, Victim Blaming ist scheiße. Klar. Ich möchte nicht, sagen, dass die Frauen hätten sollen wissen, dass es der Teufel ist.
Amix hat das ja auch wirklich gesagt. Er hat Amix auch wirklich gesagt, er sei der Teufel und heiße Frank. Aber der kalte Samen hat sich bestätigt.
Aha,
weil eigentlich
okay.
hat ja wie auch der Peter die Nachbarn können kommen und sagen, ich bin der Teufel und heiße Frank und jetzt haben wir Sex.
Ja, aber...
Und der kalte Samen ist wie ein Beweisstück.
Aber selbstverständlich hätte ich gefunden, Frank, du bist ein bisschen weird und ich möchte jetzt nicht mit dir Sex haben. Aber klar, du bist natürlich in einer mega Notsituation.
So,
und, ja. Und man muss ja auch sagen, dass ja wahrscheinlich das gar nicht passiert ist.
All das ist nicht passiert. Das sind Geständnisse, wo wir darüber reden, die wirklich unter grossen, grossen Folter abgelegt worden sind. Was ich spannend gefunden habe, an dem Buch vom... Jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen.
Der ganz
speziell. Die Degen Guggenbühl. Habe ich mega interessant gefunden. Er hat halt wirklich so einen Fokus gelegt auf die 6 Geständnisse. Und hat wie auch für sich die These gezogen, dass sie oft von realen sexuellen Begegnungen erzählt haben, weil sie so detailreich waren oder mega weirde Details dabei hatten.
So wie was?
Ja, keine Ahnung, irgendwie eine Hosenfarbe. Oder weißt du, an welcher Kreuzgabelung das dann war, zu welcher Tageszeit. Okay, yeah. Und es war so super blumig und sehr real. Also okay. Nicht irgendwie. Und dann sind wir in der Hölle und haben Sex gehabt, sondern dass vielleicht wirklich so echte sexuelle Begegnungen geschildert worden sind auch. Ja, hat für mich noch Sinn gemacht. Also, dass man dann unter dieser Folter vielleicht irgendwie zugreift auf ein sexuelles Abenteuer, das man eh nicht hätte dürfen haben zu dieser Zeit. Ja. Und wo eh so ein bisschen in Verruf gestanden ist, oder sehr in Verruf gestanden ist, außer ehelicher Sex. Und dann hat man einfach das genommen, um irgendetwas zu erzählen unter diesen wahnsinnigen Schmerzen, die man hat während der Folter.
Ja, voll.
Ja. Kleiner Exkurs. Es hat ganz seltene Geständnisse von Männern gegeben, die könnte das mit dem weiblichen Teufel gehabt haben.
Ich habe schon gehofft, wir haben schwulen Sex.
Nein, leider nicht. Oh. Nein, nein.
Okay. Dann ist nicht der Teufel als auch Frau gewesen.
Dann hätte er eine Frau sein. Das hat mich noch spannend
gefunden. Dann hat er auch keinen Penis gehabt.
Nein, dann hat er keinen Penis gehabt.
Wie haben denn die das gemerkt?
Das weiß ich nicht.
Sie sind halt Männer, die sind halt gescheiter.
Der Jakob Suri von Mutanz hat das verzapft.
Mutanz.
Der ist verbrannt worden, der Jakob Suri. Und er hat zum Beispiel das Geständnis abgelegt. Item bei 4 Wochen allernächst, also nach 4 Wochen irgendetwas, sei der böse in Weibsgestalt zu ihm kommen, zu Oberwiler im Welt. Also wir wissen da wieder ganz genau wo. Also der Teufel ist der in Weibsgestalt. Und er hat keinen Penis gehabt. Es ist ja immer noch der männliche Teufel, der sich einfach verkleidet als Frau. Es ist ja eigentlich so Teufel-Cross-Dressing. Also nur eben wegen dieser Machtfrage, ob auch eine Frau kann die Macht haben, um etwas zu verführen. Nein, es ist ein Mann, der sich als Frau ausgibt jetzt, in dem Fall.
Aber er kann aus einer Queer-Perspektive, ist das mega interessant.
Er kann das.
Er hat ja nicht eine Perücke an oder so, sondern... Er sieht aus wie eine Frau.
Hinter Heini Viertagshaus in des Müllers Matten.
Okay, sure.
Also der Heini Viertag hat dort anscheinend das Haus gehabt und er hat ihn dort getroffen, hinter dem Haus.
In ganz Matten vom Müller.
Genau. Also wahrscheinlich ein bisschen versteckt.
Outdoor.
Outdoor.
Das ist überhaupt nicht Entschuldigung,
Jakob. Nein, überhaupt nicht. Es tut uns leid.
Aber es ist ja schon, wenn man sich dann so überlegt, dass Leute haben schon immer Sex hatten.
Ja, sicher. Ja, eben.
Ist ja klar, darum sind wir ja hier. Aber...
Ja, und auch der Jakob, da habe ich das Gefühl, es könnte sehr gut sein, dass er einfach wirklich eine sexuelle Begegnung
voll
schildert, die er vielleicht mit einer anderen Frau gehabt hat.
Mhm, im Oberwilerwald.
Hinter dem Heini Viertagshaus in des Müllers Matten. Das ist einfach so spezifisch. Hab schön. Oder? Ja. Hab schöne Kleider angehabt. Einen roten Rock, weiße Schuhe und überaus weiße Beine und hübsche Brüste. Da habe er mit ihr zu schaffen gehabt unter einem Weidenstock. Also wir wissen jetzt da wirklich ganz genau, ob der Jakob Suri ist verbrannt worden und verurteilt. Ja, wenn du das nämlich einmal gesagt hast, bist du nicht mehr retourgekommen.
Sorry, aber es ist ja schon crazy, es ist so krass, dass du so objektiv einfach wahnsinnig witzigen Scheiß kannst verzapfen und dann dafür stirbst.
Das ist verrückt.
Also, weißt du, das ist ja Wahnsinn. Weil es ist einfach, einfach nur das so alleine, ist so absurd.
Ja, und ich glaube, es zeigt auch mega fest, eben wie stark unterdrückt Sexualität war. Weil das ist ja einfach, also das ist nicht eine wahnsinnig crazy Geschichte in Zeiten von Tinder und Grindr.
Also wenn man jetzt irgendeiner Kollegin würde sagen, ja, ich bin im Nachbarn in Mathe unter so einem Widerstock und dann mit einem Typ Sex gehen, dann würde ich schon sagen,
Wild, Annika. Aber okay. Annika ist unsere sexuell freie Freundin. die imaginäre,
wo man kann niemand wo angeht. Gut, ja. Ja, ja, ja. Aber klar, es ist natürlich noch ganz anders konnotiert.
Extrem.
Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es dann auch einen mega Anreiz hatte und etwas mega voyeuristisches, Leute zu diesem Geständnis zu bringen.
Total.
Wo irgendwie sexuelle Details drin vorkommen.
Ja, und das fängt ja nur schon mit dem Heinrich Krommer an. Er hat ja das verdammte Buch geschrieben, das so explizit ist.
Mhm.
Und wo halt wie eben aus seiner Position als zölibatärer Mönch halt so viele Schichten hat von, vielleicht sollte man nicht auf Sex verzichten, es entstehen die, also
aus einem Wort das.
Aus einem Wort das. Man sollte nicht aus einem Zwang auf Sex verzichten, weil man irgendwie das Gefühl hat, es ist religiös, es muss. Weil daraus sind eben solche Ideen entstanden, nämlich dass Sex per se etwas total Dreckiges und Teuflisches war. Und wenn es außerhalb der Ehe stattgefunden hat, dann hätte es der Teufel sein.
Das ist schon crazy.
Ja. Und die Idee hat sich recht lang angehabt und auch bis heute noch, je nachdem, wo man ist. Well, well, well. Dann hat man also den Vertrag mit dem Teufel und dort ist nicht immer vorbei. Kommt immer ein bisschen davor, wo wir sind.
Mhm.
In gewissen Ortschaften, wirklich nicht in allen, in anderen kommt es gar nicht vor, aber in gewissen eben schon, kommt dann der Hexentanz und der Hexensabbat. Ja.
Eieiei.
Genau. Und das ist wie ein Treffen von Hexen und also von anderen verführten Frauen mit Dämonen und Teufeln. Meistens irgendwo an einem ländlichen Ort, wo dann alle angeritten sind auf ihren Besen. Oftmals. Oder manchmal sind sie auch auf Tiere gekommen. Also sie haben vielleicht auch sind auf einen Geiss gekommen. Sind nicht immer geflogen. Haben sich dort getroffen und haben wilde Sachen miteinander gemacht. Und ein ganzes ausführliches Geständnis von einem Hexentanz haben wir von der Katharina Zahner. Die ist 1695 in Uznach im Kanton Schweiz verhört worden. Und hat uns ein Detail erzählt vom Dieben auf dem Hexensabbat. Bist du ready?
Ich bin sowas von ready.
Die Livia ist so,
Nein, ja, ich weiß, also man weiß ja aber auch nicht, wie schnell das umschlägt und wenn das lustig ist und wenn, weißt du, ich meine?
Ja, mega. Mega. Auch da wieder zum Vornehmen sagen, sie berichtet das unter Folter.
Ja.
Es sind wilde Geschichten.
Ja, klar, ziehst du irgendetwas aus der Nase.
Und wir hören jetzt mal, wie das ausgesehen hat, weil das ist eben schon auch noch spannend. Es hat halt einfach auch ganz klare Ideen gegeben davon, wie so Sachen ausgesehen haben, wie so ein Hexensabbat ausgesehen hat. Und das, was sie erzählt, ist wie auch ein bisschen ein Prototyp, wie alle klar. Das gedacht haben.
Es ist ja ein Teil vom Allgemeinwissen. Aha, so würde das aussehen. Und das dann passiert irgendwo, ja. Genau, und dann erzählst du halt einfach das, was du wieder darüber weißt. Also das ist wie, wenn man in uns würde foltern und sagen, du so, als ob du würdest bei der Fernsehshow in L.A. arbeiten. Also weißt du, man kann schon, ich weiss, es ist jetzt mega spezifisch, aber ja. Du kannst schon irgendetwas darüber erzählen, wie du denkst, dass das ist.
Ja, sicher. Also, alle haben so eine diffuse Idee.
Voll.
Ja, also Katharina erzählt, dass sie auch eben den Pakt geschlossen hat mit dem Teufel etc. etc. Und daraufhin ist sie in die Wälder oberhalb von Schmeriken geflogen, auf einen Tanzplatz. Und Tanzen war auch so konnotiert von, mit Sünde und Zügellosigkeit. Also Tanzen war überhaupt nicht gern gesehen, wie bei Footloose.
Okay.
Ja.
Also so allgemein hat es auch nicht so Gesellschaftstanzen gegeben zu diesem Zeitpunkt oder so.
Ich weiß, also nein, einfach bei ihnen hat es wie geheißen, sobald du tanzt, ist wie so, ist shit goes down. Mm. Aber ich weiß nicht, ob es wie auch eine anerkannte Form gegeben hat von Tanzen.
Wo dann okay ist.
Wo dann okay ist, vielleicht in einem gewissen Kontext. Aber da oder bei der Hexe.
Dorffest oder so.
Who knows?
Yeah.
Aber bei der Hexe ist es so, oh no. Ein Tanzplatz mit anderen Hexen ist no good.
Es kommt ja auch wahrscheinlich mega darauf an, wie strukturiert das Tanzen ist, weil selbst in so. Jane Austen, die ja dann Jahrhunderte und Jahrhunderte später ist, ist immer noch so, unsere Hände dürfen sich genau dann anlängen, nachdem wir uns gedreht haben, bladibladibla.
Mega fest.
Mhm.
Also, sie fliegt los und landet oberhalb von Schmerken. Dort trifft sie auf einem Sessel thronenden, abscheulichen Teufel in Gestalt eines wüsten, gefotzelten, Tier Old Hund. Also ein alter Hund.
Okay.
Ist der Teufel gewesen auf meiner Sassel.
Okay.
Der hat der chillt.
Der Grimm.
Und
eigentlich.
Ah, stimmt eigentlich, ja.
Okay.
Mhm. Und drei Tanzpaare sind schon am Tanzen gewesen.
Mhm.
Sie war eine Neuankömmling gewesen, Katharina, und hat zuerst am Oberteufel ihre Treue müssen schwören.
Das ist der Hund.
Ich glaube ja.
Okay.
Er ist der auf dem Thron.
Ja.
Sie verspricht ihm, nur das Böse zu wollen und alles Gute aus ihrem Herzen zu verdrängen. Sie legt ihre Beichte im bösen Stand ab, also eigentlich wie es umgekehrte von den Beichten in der Kirche.
Es ist so interessant, wie obsessed das Leute waren, das so umzudrehen.
Oder?
Das ist wie so, also ich kann sich gar nicht anders vorstellen.
Ja, es entsteht nur das Gegenstück, nicht etwas Neues.
Ja.
Sie verspottet die heilige Hostie und den Herrgott am Kreuz.
Ui.
Ja. Weiter berichtet Katharina, wie sie ein Kruzifix an den Boden geworfen hat und mit den Füßen treten angespeuzt und in die fünf Wunden vom Christi gespuckt hat.
Das ist natürlich im damals katholischen Innerschweiz. Crazy.
On fire gewesen.
Ai.
Ja, da hast du also wirklich...
Mhm.
Da bist du schon recht weit down the drain gewesen. Also Katharina hat auch mit dem Geständnis natürlich ihr Todesurteil
klar
fix das Ende unterschrieben.
Aber irgendwann warst du dann einfach, also das ist jetzt mega brutal, aber irgendwann warst du einfach, dass es aufhört. Dann drehst du dann einfach dick auf.
Ja, mega fest. Und hoffst, dass es noch einfach vorbei ist.
Voll.
Dann ist die Gesellschaft zu einem üppigen Gastmahl geschritten. Die ganze Gruppe hat sich nackt um den Tisch versammelt. Der vornehmste Teufel hat Rizifor geheissen und hat die Speise gesegnet, mit ihnen gebrummelt und grausam wüste Worte gesprochen. Also mit dem Essen.
Mhm.
Die heilige Kommunion verspottet und das heilige Weihwasser verflucht. Also ich meine, es ist dort eigentlich nur darum gegangen, sich lustig zu machen über Jesus. Ja. Nach dem Essen hat Katharina zum Ärger vom Oberteufelhund mit mehr als nur einem Teufel sexuellen Kontakt.
Ui,
es gibt also Orgien. Sie hat
dick aufgedreht?
Ja.
Wow, okay.
Und auch das, ich weiss halt nicht, ob es... Also, man weiss ja mittlerweile, dass das Mittelalter nicht so zahm und christlich und war, wie man halt immer gedacht hat. Das ist ja, und gleichzeitig auch nicht so dunkel und total barbarisch, wie man immer gedacht hat. Aber es gibt zum Beispiel auch so... total sexuell konnotierte Geschichten, die man sich heimlich erzählt hat, wo man jetzt wieder am Aufarbeiten ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Sexualität nicht doch eben in einem versteckten Ort und so ein bisschen hinter der Hand doch noch viel früher gelebt worden ist, als nach jedem Jahrhundert drauf.
Ja.
Und ob vielleicht auch so eine Orgie auch mal hat können stattfinden oder so ein Essen, das vielleicht noch ein bisschen ausgeordnet ist, oder?
Also ich meine, Leute wollen immer Sex haben und Sex haben ist immer spannend und Sex haben ist immer am spannendsten, wenn es darum geht, irgendwelche Grenzzonen zu überschreiten.
Und Regeln zu brechen.
Voll.
Mega.
Also, sonst ist es ja nicht, also, ja.
Ja, mega.
Mhm.
Also sie hat Sex mit verschiedenen Teufeln. Der Sabbat, also der Hexensabbat, wird mit dem üblichen Zeichen der Unterwerfung, dem Kuss auf den Hintern des Teufels und mit dem... Die Livia hat das Offnungsmaul. So hat man den beendet.
Weißt du warum?
Ich
frage mich, ob von dort kommt das Kiss My Ass Ding.
Oh, vielleicht.
Also wahrscheinlich nicht, aber...
Aber stimmt, das ist eine mega Parallele. So, und man meint ja damit auch ein Beenden, oder?
Ja,
so, Kiss My Ass, fuck off.
Ja, voll.
Oh,
interessant.
Mega.
Anyways, okay. Ah, okay.
Also sie küsst dann das Füttli vom Teufel.
Wo noch ein Hung ist.
Ich glaube es. In meinem Kopf, ja. und der Teufel, der verteilt dann die unheilbringenden Teufelssalben aus Teufelskot und Fleisch von unschuldigen Kindern. Und damit wird der Hexensabbat abgeschlossen. Und das meiste, was mir am meisten gefallen hat, ist, dass Katharina daraufhin wieder heimfliegt und zu ihrem nichtsahnenden Ehemann zurück ins Bett liegt. Der schläft dort. Daheim. Und ich so, Katharina, okay.
Katharina, das dann, das hat die Katharina vielleicht irgendwann eine Affäre gehabt. Dass sie das Detail noch hat. So.
Ja, mega.
Dass sie irgendwelche scheiß verbotene Sachen schon gemacht hat. Aber es hat einfach nicht das, das ist ja klar. Aber das ist so eine spezifische Situation. Mhm. Also denkst du, okay.
Also so hat das können ausgesehen, also um einen Hexensabbat. Es gibt wahnsinnig viele so Geschichten, sie ähneln sich recht.
Mhm.
Ja, man hat sich dann getroffen, man ist noch immer hingeflogen. Da sind dann auch meistens so die Momente gewesen, wo man halt andere Hexen vielleicht auch getroffen hat, wo man dann unter Folter genannt hat.
Ja,
also, dass klar. Man dann wie gesagt hat, oh ja, dort ist noch die Elisabeth, Barbara und die Alice dabei gewesen.
Mhm.
Und wir haben alle zusammen mit dem Teufel getanzt und haben all die Sachen gemacht. Auch noch spannende Details zum Beispiel ist, dass es nie Brot und Salz gegeben hat an diesen Teufelsfestmählen. Das war auch so ein Zeichen von der Abwesenheit Christi, oder? Weil das ja das Leib Christi im katholischen Glauben ja.
Salz?
Salz ist einfach für Heilig, für Reinigung und Heiligkeit gestanden.
Ja,
aber Brot ist ja auch immer das Leib Christi, das man teilen, oder?
Das ist mega interessant, weil ich würde sagen, als moderne Hexe ist Salz in erster Form my best friend.
Mega! Mega!
Das ist schon noch spannend. Ja.
Und da habe ich auch noch ein Bild. Vom Hexensabbat, wo wir anschauen können, wo ich auch mega gerne euch noch verlinke. Das ist aus einem Buch, das heisst Hexenverfolgung in der Innerschweiz. Auf der linken Seite sieht man oben, wie die Hexen tanzen mit den Teufeln. Sie machen Musik, sie spielen Flöte. Es ist irgendwo in einer ländlichen Umgebung. Das war meistens so auf einem abgelegenen Waldplatz gewesen.
Und der Mann hat so Tierköpfe.
Die haben so Tierköpfe da, ja.
Der hat irgendwie ein Geiss. Und was ist das andere? Ein Sau.
Ach, sie, ja.
Und so etwas.
Für mich sehen auch ein paar so ein bisschen wie Vögel.
Voll.
Sie haben so lange Nase.
Und ein Fuchs oder so.
Und sie sind alle am Spielen.
Ja, mega. Es sieht eigentlich, it looks like a good time, I'm not gonna lie.
Ja, es sieht mega fun aus.
Es sieht mega fun aus.
Weil unten da ist dann auch noch ein mega netter Küchenteufel, der...
Er hat so Fell.
Fell hat. Und so Vogelfüßenart.
Mhm.
Und er ist am Einheizen, er ist auf zwei Kesseln am Znacht kochen für alle anderen, die am Spass sind.
Mit einem sehr menschlichen Blasbalg.
Ja.
Wohlgemerkt. Was ich noch sympathisch von ihm finde, dass er anscheinend seine dämonischen Fähigkeiten irgendwie doch aus dem Weg geht und gerne möchte ein menschliches Feuer machen.
Ja.
Weil ich sicher auch aus Dämonen.
Er müsste ja eigentlich nicht kochen, das genau, stimmt.
Aber
er gibt sich mega dann. Mühe.
Ja. Mhm.
Genau, das ist der Chronist von der Vicriano hat das illustriert und berichtet.
Können wir noch schnell sagen, was auf der rechten Seite passiert?
Ja, ja,
das kommt. Noch nicht. Aha, sorry.
Da ist die Verbrennung von den drei Hexen, die vorher am Hexensabbat teilgenommen haben.
Aha, jetzt sieht es weniger nice aus.
Es sieht gar nicht schön aus. Sie sind aufgebunden. Eben auf so einer Leiter oder auf so einem Holzteil.
Voll.
Und werden so ins Feuer reingeschoben.
Crazy.
Und ich glaube, es sind die gleichen Frauen, die da auch eigentlich...
Aber sie haben etwas komplett anderes an. Aber das ist egal.
Das stimmt, da hinten haben sie alle rote Kleider.
Voll.
Ja.
Ich habe mega nicht gecheckt, dass es so zweiteilig ist. Ich meinte, da gibt es noch mehr Fun-Sachen. Aber jetzt check ich es.
Ich glaube, der Baum in der Mitte ist wie so ein Unterbruch.
Voll. Jetzt check ich es. Das hat mir dann noch viel gemacht. So.
Genau.
Ist natürlich auch sehr interessant, auf so einer Bildebene, dass bei beiden Seiten das Feuer ist. Aber in komplett unterschiedlichen Kapazitäten.
Mhm.
Also das links sieht einfach aus wie eine gute Waldparty. Ich gehe sofort.
Ja, und das ist eben mega interessant, weil es ist halt einfach alles, was die Obrigkeiten nicht haben wollen. Also man hat nicht wollen, dass die Leute sich irgendwo an geheimen Plätzen versammeln und tanzen und wild sind und irgendwie Sex haben und sich irgendwie gehen. Und die Hexensabbat haben das alles voll ermöglicht. In einer Fantasievorstellung war es eigentlich wie ein Bruch mit dem, was man regelkonform hat dürfen machen zu dieser Zeit.
Mhm.
Und
mega.
Darum vielleicht auch so gefürchtet von Obrigkeit, oder? Weil es war so, oh Gott, die Revolutionäre, die treffen sich irgendwo, haben a hell of a time und wollen gar nicht mehr das Zölibat, also das mega streng religiöse Leben, das wir gerne von ihnen hätten.
Es hat ja auch, oder es zeugt ja auch vor Angst vor Menge.
Stimmt,
oder, ja. Also, es ist ja nicht nur ein oder zwei Hexen, die sich dann dort treffen, sondern es ist so eine Party.
Es ist
irgendwie
eine Hexenparty.
Und wenn du natürlich so viel bist, hast du natürlich auch viel mehr Macht und hast natürlich auch viel mehr Macht im Hinblick auf den Bruch von sozialen Normen.
Mhm.
Was ich mir auch gut vorstellen kann, dass gerade in diesem politischen Klima sehr ungern gesehen wurde, wenn Leute ohne Aufsicht von der Obrigkeit Ideen austauscht. Mhm. Ganz allgemein.
Ganz allgemein. Mhm. Mega, mega fest. Und es sind alles sexuell befreite Frauen gewesen. Also die hatten Sex gehabt, mit wem sie haben wollen, so viel sie haben wollen, mit den verschiedensten Leuten an einem Abend. Die haben ihre Ehemänner hinters Licht geführt und sind nachher wieder heimgedüst und einfach ins Bett gelegen, als wäre nichts gewesen. Also es ist ja auch so ein Frauenbild, das man überhaupt nicht hat wollen sehen oder irgendwie akzeptieren. Es war ja eigentlich mehr eben gewesen, als Sex und für die Reinheit ist etwas, das man muss kaufen muss und wo man als Frau ganz fest muss hüten muss, weil das wie ein Wert von dir war in dieser spätmittelalterlichen Gesellschaft. Und die Frauen in diesem Entwurf haben sich überhaupt nicht um das geschert, was natürlich mega bedrohlich war.
Klar. Und es hat auch hier wieder einfach Elemente von einem klassischen Ehebruch.
Mhm.
Also das haben wir ja vorher schon gehabt, mit irgendwie mit dem Teufel ins Bett gehen überhaupt und Verführung und so. Aber auch hier, ich meine, du gehst ja nachts zum Haus aus, hast Sex mit anderen Leuten und kommst wieder, hey, das ist eine Affäre.
Ja, mega.
Oder? Und so, wo wir dann auch wieder in die ganze Thematik von irgendeiner verletzter Männlichkeit reinkommen. Ja, ich frage mich, wie viele Frauen, die eine Affäre hatten, sie beschuldigt wurden, eine Hexe zu sein, dass sie an Hexensabbat waren.
Sehr
viele,
wahrscheinlich.
Weil sie in der Nacht nicht zu Hause waren. Also, weißt du, so...
Mega, mega. Also, oder eben, es hat sich auch deine außereheliche Affäre hat sich einfach auch können in dem Sinn so gegen dich wenden.
Voll.
Wenn der Mann, mit dem du sie gehabt hast, aus irgendwelchen Gründen die nicht mehr hat können wollen aufrechterhalten, dass er nachher einfach das gekehrt hat und gesagt hat, du sagst eine Hexe, eben, wo er den Hexensabbat teilgenommen hat. Dabei hast du eigentlich eine Affäre mit ihm gehabt.
Mhm.
Also es hat auch können von der Männerseite, nicht nur von der Betrogenen, sondern mit der mitbetrügenden Männerseite voll gegen dich gekehrt, weil also, du bist recht auf einem einsamen Posten gewesen, als Frau, die sich nicht hat wollen, dem Diktat unterwerfen.
Also du bist sowieso so oder so einfach dem bei jeder Gelegenheit so unterworfen gewesen. Du hast ja nichts können machen, ohne dass irgendjemand dir können nachsagen kann, du bist eine Hexe.
Mhm.
Also weißt du, im schlimmsten Fall, wieso nicht? Du bist irgendwie dort und hast irgendwie ein Feud mit deiner Nachbarin und sie sieht irgendwie am Abend um 7 Uhr heimgehen und dann sagt sie irgendwie, oh, sie war auf einem Hexensabbat gewesen.
Ja, mega
wo halt schon am Nachmittag hat stattgefunden. Also weißt du, kannst du ja irgendetwas sagen. Also.
Extrem. Und das tut auch gerade schon schön teasern für unsere nächste Folge, wenn ich richtig bin, geht es in der nächsten Folge um Hexen und Feminismus.
Genau. It's going down.
It's going down. Wir reden über verschiedene Theorien und vor allem halt auch darüber, was mir besonders wichtig ist, was das alles für das Frausein eigentlich bedeutet hat und vielleicht auch immer noch für schwere oder für Konsequenzen hat in unserem Leben heute oder in der Vorstellung von Frauen.
Genau. Ja, well. Danke vielmals, Noemi, für die tolle Illustration and the juicy details über Sex mit dem Teufel. bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder hört.
No.
Danke, Livia.
Danke, Noemi.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Scheiterhaufen ist ein Akut-Podcast, produziert von Livia Grossenbacher und Noemi Ross. Er ist geschnitten von Livia Grossenbacher. Die Quelle zu dieser Folge findest du in unserer Folgenbeschreibung. Dort gibt es einen Link, wo du draufklicken kannst. Und du findest sie ebenfalls in unserem Linktree. Wenn du Feedback oder Kritik hast, dann melde dich doch bei uns unter scheiterhaufen@gmail.com.